wollen heute uns Gedanken machen über echtes, wahres Christentum. Was ist der wahre Glaube? Wir sind religiös und ich möchte für die religiösen Menschen heute einfach Gedanken über den wahren christlichen Glauben was sagen. Aber zuerst einmal ganz herzlich eingeladen in unsere Gottesdienste hier. Ich lade dich ein für Mittwoch. Mittwoch will ich das Thema behandeln, was wartet also Europa auf dem Weg zum Antichristen. Will man prophetisches Botschaft bringen, wir sind in der Endzeit und da tut sich so viel in der unsichtbaren Welt in Europa, auf der politischen Ebene und wir sind auf dem besten Weg zum Antichristentum. So, und das wird die Botschaft sein, Antichristen und was der Antichrist so auf sich hat und was der ist und du wirst es hören, also du bist herzlich eingeladen. Am Freitag wird das Thema sein, was für Ziele verfolgen wir, also wofür lebe ich denn, wofür arbeite ich denn, was ist der Sinn meines Lebens? Und dafür, wofür du dich einsetzt, das wirst du auch erreichen. Und das, was du erwartest, wirst du auch bekommen. Also was für Ziele verfolgen wir? Was sind unsere Träume, Wünsche, Visionen? Am Samstag wird das Thema sein um 19 Uhr. Ursachen für finanzielle Probleme. Ich habe im Gottesdienst die Tage gesagt, bring dein Portemonnaie mit, bring dein Sparbuch mit, bring dein Kontoauszug mit oder was es auch immer ist. Wir wollen über die Finanzen beten. So viele Gotteskinder haben Kämpfe mit Finanzen, knapp bei Kasse. Bring dein Sparschwein mit. Ja, wir werden beten. Wir werden beten und wir werden segnen. An dem Segen Gottes ist alles gelegen. Wir wollen also auch plastisch etwas tun, nicht nur einfach im Geist meditieren. Nein, wir wollen auch wirklich über unsere Finanzen beten. Gott schenkt Wunder und Gott wirkt Wunder, auch in den Finanzen. Da siehst du am allerbesten, da kannst du nachrechnen, da kannst du es nachzählen und so weiter. Gott will in den Finanzen segnen, ganz besonders so dann am Samstag. Dann möchte ich euch einladen für nächsten Sonntag früh. Wann erreichst du deine Bestimmung? Wann kommst du dorthin, wo Gott dich haben will, in deine Berufung? Und deshalb, die Bibel sagt, du sollst deine Berufung, deine Erwählung festmachen. Wann ist es soweit? Und wir werden auch darüber sprechen. Dann am Abend fangen wir mit unserer Gemeinde Bibelschule. Also alle, die daran teilnehmen möchten, die sind herzlich eingeladen. Und ich sage, so wie die Hedi jetzt auch gesagt hat, spart, liest. Liest also von jetzt an regelmäßig 1, 2, 3 oder 4 Kapitel. Jetzt musst du aber wahrscheinlich schon 4 Kapitel lesen, um durchzukommen, damit du mit der Apostelgeschichte 29 dort ankommst. So und einfach Gott erlebst und verinnerlichst das, was in der Apostelgeschichte drin steht. Ganz, ganz herzlich eingeladen. Und wir machen von da an 3 Jahre lang, wir werden Bibelschüler, wir betreten also ein neues Gebiet, ein neues Arbeitsgebiet, wir studieren Wort Gottes, wir wollen eine bibelfeste, bibelgegründete Gemeinde sein, wir wollen unsere Bibel aus dem FF kennen, nicht nur, ich glaube an Gott, aber was ist dieser Gott, wie hat er sich offenbart? Wir wollen also einzeln, natürlich kann man nicht intensiv, aber wir werden auf jeden Fall einige Inhalte aufarbeiten, Fragen, die Reden Gottes, zum Beispiel in der Apostelgeschichte, wie Jesus geredet hat vom Himmel, der Auferstandene redet vom Himmel und dann, was die Jünger gesagt haben und wie sie geredet haben, wie sie Christus verkündigt haben, also Wahrheiten. Und ich darf euch eine ganz gute Nachricht sagen. Ich lag eines Morgens im Bett, morgens und bete so und mache mir Gedanken über die Bibelschule und habe mir gesagt, guck mal, ich habe mich hier vorbereitet und das Material wird hier durchgenommen. In einem Monat ist alles vorbei. Wie geht's weiter? Und dann wird es irgendwo in den Aktenschrank gelegt, dieses Material, und es liegt dort. Und bis wieder in 4 Jahren, dass wir wieder mal Apostelgeschichte durchnehmen. Und dann kam mir eine Schnapsidee, sage ich das mal so. Sag den Leuten im Internet, deinen Freunden, Bekannten und so weiter, vielleicht haben sie auch Interesse teilzunehmen, so Internet-Bibelschule. Und einfach so als dir nichts, mir nichts, habe ich da hingeschrieben. Wir fangen eine Gemeindebibelschule hier in der Gemeinde an. Wir machen das hier durch. Und für die Leute kostet 10 Euro. Dieses Material, dieses gedruckt sind 30 bis 40 Seiten im Schnitt. So, es kostet 10 Euro. Nur Papier und Druckerschwärze und das alles. Die Arbeit gar nicht mitgerechnet, will ich auch gar nicht rechnen, denn wir arbeiten umsonst oder wir arbeiten für den Herrn und Gott segnet uns und wir wissen, die Frucht in der Ewigkeit geht auf. Und dann kam mir diese Idee, ins Internet zu setzen und weißt du, ich bin jetzt bei etwa 380 Anmeldungen von meinen Internetfreunden von Schweiz, von Österreich, von Deutschland, sogar aus Thailand hat sich ein Missionar gemeldet, weißt du, wir haben hier so wenig Bibelmaterial und ich werde das mit meiner Gemeinde in Thailand durchnehmen, in Russland, in Also möglichen Gegenden von überall, wo Leute sich dann beteiligen. Also, also bei 380 heute kamen schon vier, fünf Anmeldungen wieder im Internet und innerhalb von kurzer Zeit. Also ich sage, wir werden so eine Gemeinde von fast, also Bibelschulgemeinde hier in Deutsch sprechend, etwa von fast 400 Leuten. Also wenn das so weitergeht, jemand schrieb mir, ich war auf einer Missionsversammlung und hat mich jemand angesprochen, Bruder, du kannst nicht auf die Bibelschule gehen, also hast nicht das Geld dazu, aber du kannst an der Internet-Bibelschule mitmachen. Hast du Lust? Und er fühlt sich so angesprochen und sagt, ich mach mit. Und das ist gut für Hausfrauen, gut für Leute, die also kein Geld haben, die können zu Hause Bibelschule selber machen, selber studieren. Und unser Handbuch wird die Bibel sein. Die Bibel, und du wirst die Bibel in alle möglichen Richtungen so und so wälzen und alle möglichen Arten. Und wir werden in der Bibel uns vertiefen, graben und schürfen und wir werden Sachen entdecken, werden wir selber lernen. Also wir lernen beim Studieren, selber das Material, du kriegst den Umriss, du kriegst den Rahmen, aber das Material wirst du selber erarbeiten. So, ich mache euch Mut, steig ein, vertiefe dein geistliches Leben, werde bibelfest, kenne deine Bibel aus dem FF, wenn der Teufel zu dir kommt, dass du nicht sagst, wo steht das oder was ist das oder wie heißt das und wie sagt man da oder was macht man? Du kriegst Methoden und Tipps und Prinzipien und Grundsätze vermittelt und das kannst du dann ganz toll einsetzen. Also ich mache dir Mut. Komm am nächsten Sonntag 19 Uhr hier zur Gemeinde Bibelschule. Wir starten damit und wir werden die Sachen am Büchertisch dann geben, ausgeben und ja, ihr bedient euch. Die im Internet kostet nichts, die müssen natürlich selber ausdrucken und dann wissen sie, was es kostet. Oder sie arbeiten am Internet und dort diese papierlose, das papierlose Büro. Okay, echtes Christentum, was ist das? Was ist das? Es gibt so viel Falschgeld im Umlauf, auch christlich. Also verstehst du, so falsche Christen. Hast du schon 80-Euro-Schein gesehen? Nicht, aber es gibt Falschgeld, Monopoly-Geld. So viele Christen spielen Religion, sind fromm und so weiter. Und wenn du dich fragst, sind sie wiedergeboren, wissen sie nicht mal, was das ist. Wir sind in der Endzeit und Jesus sagt, in der Endzeit werden viele falsche Propheten und Christus da auftreten. Und natürlich, wenn das auftritt, ist auch falsches Christentum als Nebenfolge. Goethe sagt in seinem Faust, man glaubt zu schieben und man wird doch geschoben. Also so viele Leute glauben, ich lebe und ich diene Gott und so weiter. Aber welche Mächte stehen dahinter? Wer treibt dich? Und Satan ist ein Meister der Illusionen. Auch vom Christentum. Ich habe mal ein Traktat geschrieben, das habe ich leider gesucht und nicht gefunden. Weißt du, man hat so viel in seinem Leben gemacht und findet es nicht mehr. Und das ist schlimm. Und ich habe dieses Traktat so verteilt, vor allem in Bayern und an Katholiken in München und so weiter. Christentum ohne Christus. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Christentum ohne Christus. Und was wir heute in Deutschland, in Europa haben, ist Christentum ohne Christus. Kirche ohne Christus. Gemeinde ohne Christus. Christus sitzt draußen vor der Tür. In den meisten Kirchen sitzt Christus draußen vor der Tür. Deshalb Christentum, was ist das? Das wahre, echte Christentum. Es gibt so viele Christen, die sind verführt in fromme christliche Irrtümer. Und ich möchte heute über einige Irrtümer in christlicher Verpackung sprechen. Sei nicht entsetzt und nicht enttäuscht. Ich komme nachher auf die Wahrheit. Und ich werde die Wahrheit, die auf Punkt nachher kommen. Aber nicht alles, was glänzt, ist Gold. Es gibt so viel Doublé, so viel Nachahmung, so viel Nachäffung, so viel, was so echt aussieht. Und manchmal, das Falsche sieht echter aus wie das Richtige. Das ist manchmal entsetzlich. So, nicht alle modernen Erweckungen sind echt. Das sage ich frei weg. Nicht alle modernen Erweckungen, die so Land auf Land ab passiert sind, die ganzen Feuerkonferenzen und was weiß ich, Aufbrüche und Bewegungen sind echt. Wir sollen prüfen. Ist das echtes Christentum? Wer und was steht dahinter? Wir wollen heute lernen, das Lebendige von dem Toten zu unterscheiden. Was ist totes Christentum und was ist lebendiges Christentum? Und da wollen wir lernen. Hast du schon mal einen Toten gesehen, eine Leiche? Und hast du echte, lebendige Menschen gesehen, im Bett liegen? Also beide liegen, beide sind flach. Aber der Tote, der reagiert nicht. Der Tote, den kannst kneifen, kannst einen Vorschlaghammer nehmen. Der bewegt sich nicht. Also, und der Tote ist schwerer als der Lebendige. Der Tod ist schwerer als lebendig. Und deshalb, ich will also nur einmal über lebendiges und totes Christentum sprechen. Lebendige unterscheidet man von den Toten. Das ist gar kein großes Problem. Du siehst, der atmet nicht. Der schlägt keinen Puls, der macht die Augen nicht auf, der will gar nicht sehen. Du kannst über ihn schimpfen und reden, was du willst, da geht nichts rein und da geht auch nichts raus. Bienen zum Beispiel, die gehen auf keine Plastikblumen. Die wissen ganz genau, das ist keine echte Blume, da gibt's keinen Honig. Lebendige Christen sind anders als die Toten. Und ich sag dir, was lebendiges Christentum ist und was totes Christentum ist, damit du weißt, was für ein Christ du heute bist. Und an dieser Checkliste kannst du dich selber so prüfen. Lebendige Menschen haben Kämpfe. Tote haben keine Kämpfe, die haben ausgekämpft. Also wenn du heute noch Kämpfe hast, bist du noch ein lebendiger Mensch. Du lebst noch. Tote haben also keine Anfechtung, keine Versuchung mehr. Niemand vergewaltigt sie, niemand missbraucht sie, niemand nützt sie mehr aus. Da ist nichts mehr zu holen sowieso. Lebendige müssen das Leben täglich neu gewinnen. Lebendige müssen etwas tun. Lebendige müssen denken, Tote denken nichts mehr. Aber Lebendige müssen Ja oder Nein sagen können. Und die sagen das und das tun sie auch mit Vorliebe. Lebendige atmen, bewegen sich. Lebendige sind nicht leicht zu nehmen. Du kannst mit ihm nichts machen, was du willst. Aber mit Toten, die kannst du Purzelbäume schlagen lassen und kannst rauswerfen auf den Müllhalde. Und die reagieren sich, wehren sich nicht. Du kannst sie hinbringen, wo du willst. Die sind überall gut aufgehoben. Tote, die sind also, kannst du vermarkten, putzt du schön, stellst schön hin, schönes Kleidchen. Kannst noch einen Hut aufsetzen. So, mit den Lebendigen kannst du nicht alles machen, was du willst. Lebendige lassen sich nicht missbrauchen. Lebendige Fische schwimmen gegen den Strom. Tote schwimmen mit dem Strom. Gehen mit dem Zeitgeist. Deshalb auch die Verführung. Und das gilt auch für lebendige Christen, wahre Gläubige. Wahre Gläubige machen den Unterschied. Und der Unterschied ist der, dass sie Gott dienen mit Seele, Geist und Leib. Die anderen sind bei Gott. Oder, weißt du, ein Toter, der ist schon drüben, irgendwo bei Christus. Ja, der hat ausgekämpft. Der hat keine Probleme, die ein Lebendiger hat. Also wenn du Probleme hast, bist du auf dem richtigen Dampfer noch. Du lebst noch. Ich habe auf dem Breitscheidplatz gepredigt nach der Wende am 10. November. Und da kommt so ein DDR-Bürger und kneift mich. Aber wie? Dass ich nachher einen blauen Fleck hatte. Und sage, was wollen Sie denn? Ich will wissen, ob ich träume oder ob es Wirklichkeit ist, dass ich auf dem Breitscheid auf dem Kudamm bin. Verstehst du? Hat mich so gekniffen. Also, da kriegst du, ein Toter kriegt keine blauen Flecken mehr. Da ist nichts mehr da zu machen. So, das ist der Unterschied. Und der Unterschied ist da zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient. Zwischen dem, der das Leben in sich, das Leben Gottes in sich hat und nicht. Zwischen dem, der die Wahrheit hat und nicht. Zwischen dem, den Gott liebt und, oder der Gott liebt und den Gott liebt und auch nicht. Es ist etwas Grundsätzliches. Der wahre Christ, das wahre Christentum ist ein Organismus und nicht eine Organisation. Die lebendige Gemeinde Jesu ist ein Leib. Da ist der Kopf, da sind die Hände, das ist Füße, also ein Organismus. Der Leib Jesu ist ein Organismus. Also es ist nicht ein Organ von eine Organisation, eine Körperschaft. Das sind nicht diese Kulte und Rituale oder Religionen oder was ist auch immer, was die Kirche oder Religionen alles daraus gemacht hat, aus dem christlichen Glauben. Weißt du, und ich will einige heilige Kühe heute Morgen schlachten. Gott möge mir helfen, dass ich sie richtig an die Hörner nehme. Und dann auch richtig an der Gurgel packen kann. Weißt du, viele Leute sagen, ja, Gemeinschaft, das ist wahre christliche Glaube. Nein, da hast du manchmal im Kaninchenzuchtverein mehr Gemeinschaft als in mancher Kirche und mancher Gemeinde. Da sitzt du da, an manchem Stammtisch hast du mehr Gemeinschaft als in der christlichen Gemeinde. Nur die Gemeinschaft der Religion oder die Religionsgemeinschaft, die Zugehörigkeit zu irgendeiner Organisation ist noch lange nicht der Leib des Herrn. Oder auch die Frömmigkeit oder die Sittlichkeit ist nicht der Leib des Herrn. Da sind viele Humanisten, Freimaurer, viel edler als so mancher Christ, der sich vorgibt, Christ zu sein. So, Frömmigkeit und Sittlichkeit ist noch lange nicht der Leib des Herrn. Das haben andere Religionen auch. Wenn ich so einen Buddhisten anschaue, einen Hindu anschaue, und dann sage ich, guck mal, wie weit ist das Christentum hingekommen? Und ich möchte sagen, wir können dann anderen Leuten nichts unterstellen, anderen Religionen nichts unterstellen, es sei denn, wir sind besser als die und haben mehr als die und was anderes als die. So, was ist der Leib des Herrn? Es ist nicht nur ein gemeinsames Heiligtum, ein Zentrum, auch ein Gebäude. Das ist, ein Gebäude ist nicht der Leib des Herrn. Eine Kathedrale, ein Dom. Die Juden haben einen Tempel gehabt. Das war ihr Heiligtum, aber Gott ist aus dem Tempel ausgezogen mit großem Geschrei. Die Heiden haben einen Tempel, und zwar wunderbare Tempel, wenn ich die alten griechischen Tempel anschaue. So, das haben die Heiden auch alles. Sittlichkeit, Frömmigkeit, Gottesdienste, Rituale. Ja, du sagst dann vielleicht ein Bekenntnis. Die anderen Religionen haben auch ein Bekenntnis. Egal, katholisch, evangelisch oder was. Aber ein Bekenntnis, ob jetzt pfingstlerisch oder charismatisch oder baptistisch oder methodistisch oder weiß ich sonst noch was. Ein Bekenntnis ist noch lang nicht der Leib des Herrn. Oder der Glaube. Der Teufel glaubt auch. Und er glaubt besser, wie wir alle zusammen heute Morgen. Aber der Teufel dient nicht Gott. Also diese ganzen religiösen Machenschaften, ein Zusammenschluss von Menschen oder Versammlung von Menschen ist noch lange nicht ein Leib des Herrn, auch wenn sie im Namen Jesu zusammenkommen. Ich sage das jetzt ganz bewusst, Jesus sagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen sich versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Ich frage mich manchmal, kommen wir mit Jesus zusammen? Verstehst nicht nur, dass ich im Namen Jesu, ich kann im Namen von Buddha zusammenkommen, ich kann im Namen von Mohammed zusammenkommen, ich kann im Namen von Karl Marx zusammenkommen, das ist Parteiversammlung nachher und so weiter. Weißt du, der Name allein, diese Worte machen allein eine Sache nicht aus, die sich in, da muss das Herz mitgehen, das Herz dabei sein. Und zwar, ich komme auf diesen Punkt, was wirklich wahre, echter christlicher Glaube ausmacht, der lebendige Glaube. Also gemeinsames Treffen ist noch lange nicht der Leib des Herrn. Oder sich ein bisschen für Religion zu interessieren oder viel für Religion zu interessieren, das macht noch nicht der Leib des Herrn aus. Und auch also sämtliche religiöse Vereinigungen ist noch lange nicht der Leib des Herrn, Gemeinde Jesu, das, was Jesus wirklich wollte. Ökumene oder evangelische Allianz oder religiöse Unternehmungen, gemeinsame Unternehmungen, sogar gemeinsames Beten, gemeinsames Singen ist noch lange nicht der Leib des Herrn. Ich kann mit allen möglichen Leuten zusammenkommen und dann gemeinsam beten. Franz von Assisi, also nicht in dieses gemeinsame ökumenische Gebet in Assisi. Verstehst du, da kommen Buddhisten, Moslems und so weiter. Das ist nicht das, was Gott wollte. Wenn man gemeinsam betet, ein bisschen fromm schnattert, ist nicht der Leib des Herrn. Der Leib des Herrn ist auch nicht ein Organismus oder eine Organisation, sondern ein Organismus, wo der Lebendige, der Geist Gottes unter einem ist, wo Jesus das Haupt und wir die Glieder sind. Weißt du, die Gemeinde Jesu ist für mich persönlich auch nicht die Braut des Herrn. Das ist wieder was ganz was anderes. Das ist für mich Israel, Braut des Herrn. Gemeinde Jesu ist ein Leib. Und wir sind Glieder an seinem Leib. Durch die Taufe sind wir hineingetauft zu einem Leib. Und da, du bist ein Stückchen von Jesus. Dann bist du im Christentum, im wahren Christentum. Weißt du, der Leib funktioniert immer vom Kopf her, von der Zentrale, vom Computer. Der Leib des Herrn, die Gemeinde Jesu ist da, wo Jesus die Herrschaft hat. Das ist Christentum. Wo Jesus das letzte Wort, das Sagen hat. Wo der Wille Gottes passiert. Und wo jedes einzelne Glied, jede einzelne Zelle abhängig ist von Jesus. Das ist der Leib des Herrn. Die ersten Christen, sie waren ein Herz und eine Seele. Die haben funktioniert. Das war Christentum. Sie haben funktioniert. Sie waren mit dem Himmel verbunden, sie waren mit Gott verbunden, mit dem Geist verbunden, mit der Ewigkeit verbunden, mit der Herrlichkeit verbunden. Das ist Reich Gottes. Und jede einzelne Zelle in sich hat die Kraft des Lebens gehabt, sich zu teilen, weiterzugeben. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und nur wo ein Innenleben von Gott beeinflusst, von Gott gewirkt, herrscht und vorhanden ist, und nur dort, wo Jesus das Sagen hat, Jesus, dieser Auferstandene, dort ist der Leib des Herrn. Und wir werden heute Abendmahl feiern. Der Leib des Herrn ist gebrochen und jeder hat ein Stück vom Leib des Herrn. Wir sind nicht vollkommen. Wir haben nur ein Stück. In den Sendschreiben heißt es einmal, oder mehrmals, aber einmal ganz besonders, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Als Christ. Sogar eine biblische, urchristliche Gemeinde. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Sagen kannst du viel. Ich lebe. Halleluja. Aber lebst du wirklich? Wir haben auch solche Denkmäler, die stehen da. Aber sind sie wirklich echt, lebendig, erfüllt vom Geist Gottes? Weißt du, oder sind wir nur ein frommer Denkmal? Denken kannst du auch sehr viel. Aber wer denkt in dir? Wer hat das Sagen in dir? Wir können uns so viel einbilden und Einbildung ist auch eine Bildung. Gott sieht nach innen. Was ist da drin? Du hast den Namen, dass du lebst. Wie sieht es aber innen aus? Du kannst ihm nichts vormachen. Weißt du, du kannst Menschen was vormachen. Du kannst einer Masse sogar viel vormachen, aber Jesus kannst du nichts vormachen. Und Jesus preist in seinen Seligpreisungen nicht die Religiösen selig, sondern die geistlich arm sind. Die immer von Gott abhängig sind, die nie genug kriegen. Einen Toten musst du nicht mehr füttern. Der isst nichts mehr, dem schmeckt nichts mehr. Der ist gar satt und bedarf nichts mehr. Aber ein Lebendiger, den musst du jeden Tag neu füttern. Wenn du so ein Baby bekommst, der braucht 6-mal am Tag Nahrung. Mindestens. Der schreit und der schreit, der will immer essen. Das ist ein Zeichen von wahren Christen, die haben Hunger nach Gott. Die sind geistlich arm. Mein Gott, wann ist schon die nächste Versammlung? Der eine ist noch nicht zu Ende und du sehnst dich schon nach der nächsten. Du hast Appetit. Und Appetitlosigkeit ist ein Zeichen von, ja, der Mann lebt nicht mehr. Der ist krank, da stimmt was nicht. Und Jesus sagt also nicht die satt sind und so weiter, sondern die geistlich arm sind. Die philosophisch gebildeten Leute von Athen, Rom oder Korinth in der Bibel, sie liebten sich mit religiösen Fragen rumzuschlagen, also zu diskutieren und zu philosophieren und damit ihren Scharfsinn zu schärfen. Aber das ist nicht Christentum. Die göttliche Wahrheit sucht nicht, die religiös Interessierten zu unterhalten, sondern die göttliche Wahrheit ist wie eine Bombe, die platzt in dein Leben hinein und die beunruhigt dich, die erschüttert dich, die bringt dich aus der Fassung, was stimmt mit mir nicht? Weißt du schaust dich im Spiegel hinein und du merkst, du, das sind Runzeln, graue Haare oder mir gehen die Haare schon aus und alle möglichen, da siehst du plötzlich dein wahres Gesicht. Das ist, wenn Gott uns konfrontiert mit der Wahrheit. Also Gott will uns nicht nur unterhalten. Und alle Hochreligionen, Hinduismus, Buddhismus, Katholizismus, Protestantismus und so weiter, sind Religionen für Philosophen, für Theologen. Und das ist unbrauchbar für das praktische Leben. Theologie, nur Kopfwissen ist nicht brauchbar für das praktische Leben. Für die Armen, ich denke auch an Buddhismus und Hinduismus in Indien. Weißt du, die Armen, das ist nur für die obere Schicht. Und wenn du genau anguckst, wer philosophiert und wer debattiert und diskutiert, ist immer nur die obere Schicht, die Besseren. Ist gut für die oberen Klassen, aber nichts für die Armen. Denn Armen wird das Evangelium gepredigt. Wahres Christentum richtet sich an die Armen, Bedürftigen, Leidenden. Und wir sehen auch in der Esoterik, wer fängt an zu spinnen in der Esoterik und so weiter. Leuten, denen es viel zu gut geht, meistens Frauen aus guten Häusern und so weiter, die fangen an zu meditieren und zu philosophieren, gucken nach Indien, gucken nach China, gucken nach Japan und so weiter. Und Esoterik ist nichts anderes als für Leute, denen es viel zu gut geht. Aber die Armen, Not lehrt dich beten, Not bringt dich zu Gott. Not ist es der Schlüssel. Und das Evangelium ist für die Armen, für die Klassenlosen, für die Leute, die weder ein noch aus wissen. Und für die ist Jesus gekommen, die unheilbar sind. Weißt du, Esoterik, da ist eine gute Sache für zu meditieren, so viel für den Kopf. Aha, so diese Weisheit, Weltweisheit. Das Evangelium von Jesus ist für die Aussätzigen, für die Ausgestoßenen, für die Vernachlässigten, für die Unterprivilegierten. Echtes Christentum ist etwas für die Menschen. In den Alltag. Und ich komme auf den Punkt, was ist wahres Christentum? Echtes wahres Christentum ist nicht nur zum Meditieren, da sitzt du da in deiner Kammer, verschließt die Beine, verkreuzt die Beine und ich verschließ die Arme und dann sitzt du da und meditierst. Das ist nur für dich persönlich, das hat keine Auswirkungen in deinem Leben. Du bist vielleicht ruhig, dein Herz schlägt etwas ruhiger, aber Gott will viel mehr geben, als nur, dass du dich ein bisschen entspannst. Er will dir geben für Seele, für Geist und für Körper und für den Verstand was und für den Geldbeutel auch noch was. Gott will dich auf allen Seiten bedienen. Darum hat Jesus so viele Kranke geheilt und berührt, weil die innere Probleme hatten und diese inneren Probleme beseitigten. Wer studiert heute Psychologie? Alle, die heute Psychologie studieren, sind meistens Leute, die selbst irgendwo einen Knacks haben. Die wollen sich selber finden. Wie sieht's mit mir innen drin aus? Eigentlich studieren sie für sich selbst, nicht für die anderen. Das ist also, was die Psychologie, was Psychologiestudium bewirkt. Man will sich selber finden, man will sich selber entdecken. Warum geht man und stürzt man sich auf die ganzen esoterische Literatur, ob sie gut oder schlecht ist, was man dahingestellt? Man will sich selbst helfen. Man will sich selbst helfen. Und Evangelium ist, Jesus ist gekommen, Sünder selig zu machen. Jesus ist gekommen, Sünder zu retten. Das ist Evangelium. Echtes Christentum ist etwas also für den Menschen, für die Kranken, für die unlösbaren Probleme, für die, die niemand lösen kann. Und das Interessante ist, was hat der Herr Jesus getan, bevor er die Lahmen gehen, die Taube hören, die Blinde sehend machte? Was hat Jesus als erstes immer getan? Dir sind deine Sünden vergeben. Das war alles, was er getan hat. Also er hat die inneren Probleme gelöst. Und sie konnten plötzlich, nachdem die Sünden vergeben waren, und ich sag dir eines, wenn du heute Heilung brauchst, wenn dir die Sünden vergeben sind, dann läufst du, springst wie ein Hirsch. Dann kannst du ganz klar sehen, wenn dir die Sünden vergeben sind, wenn die Sünde aus dem Leben, aus deinem Leben, aus deinem Haus, aus was weiß ich, beseitigt worden ist, das Übel, Sünde ist, der Leute verderben, dann kannst du wieder sehen, dann kannst du wieder sprechen, dann kannst du wieder arbeiten, dann kannst du wieder hören. Ich sagte, das wahre Problem ist eigentlich das Sündenproblem. Wenn wir das, die Schuldfrage gelöst haben, und die löst nur der liebe Gott. Wer kann Sünden vergeben, als nur Gott? So, Johannes Kapitel 1, Vers 12. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Also, was ist wahres, wahrer Glaube, wahre Religion, wahres Christentum? Wie viele ihn aufnahmen? Da wirst du ein Kind Gottes. Gotteskindschaft ist das Wahre. Gotteskindschaft, nicht nur Christ, ich bin ein Christ, bin Buddhist, bin Hindu, bin Moslem, bin Atheist. Es gibt sowas nicht. Weißt du, lass dein Flugzeug in 10.000 Meter Höhe in Turbulenzen kommen, da gibt es keine Atheisten mehr, die beten alle zu irgendetwas. Kind Gottes. Und das ist ein Urbedürfnis im Menschen. Der Mensch will Kind Gottes werden. Echtes Christentum ist Gotteskindschaft, ist Sündenvergebung, ist mit Gott Gemeinschaft zu haben, mit Gott klaren Tisch gemacht zu haben. Welche Religion kann dir Gotteskindschaft vermitteln? Welche Religion sagt mir das? Judentum? Nicht. Islam? Nicht. Buddhismus, Katholizismus, Hinduismus, Protestantismus. Welche Religion kann dir Gotteskindschaft vermitteln? Niemand auf diesem Planeten Erde kann dich zum Kind Gottes machen. Keine Institution, keine Religion. Echtes Christentum entsteht durch eine lebendige Beziehung zu Gott. Dazu brauchst du keine Religion. Keine Kirche, kein Tempel. Weißt du, die lebendige Beziehung zu Gott ist mehr als nur eine Subkultur. Wir sind Katholiken, wir sind Protestanten, wir sind Pfingstler, wir sind Charismatiker. Kann es alles sein. Kann es sämtlichen Kirchen angehören und es wird dir nichts nützen. Sämtlichen Institutionen angehören, wird nichts nützen. Lebendiges Christentum ist eine Beziehung und nicht nur ein Gedankengang. Und selbst nicht einmal eine Lebensweise. Viele Menschen denken, ja, christlich leben, ich spreche Kananäisch oder Hebräisch oder Griechisch. Das ist nicht Christentum. Wahres Christentum ist also auch nicht ein Dogma. Ich glaube an das und so weiter. Und selbst wenn du nicht alles glauben kannst, du kannst trotzdem ein guter Christ sein und wahrer Jünger Jesu, Kinder. So ein Kind versteht auch nicht alles, kann auch nicht alles aufsagen. Versteht auch nicht alles von Mathematik und was weiß ich von allem. Ein Kind ist auch manchmal sehr dumm und närrisch sogar. Und es ist trotzdem ein Kind. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht das Reich Gottes sehen. Könnt ihr keine wahren Christen werden. Und wenn du ein wahrer Christ werden möchtest, du musst bei Null anfangen und ein Kind werden. Und dann dich Stück für Stück mit der Gnade Gottes und der Hilfe Gottes und Beistand Gottes weiterentwickeln. Also, lebendiges Christentum ist eine Beziehung zu Gott und nicht irgendwie ein Bekenntnis, welcher Art auch immer. Echtes Christentum, und jetzt halte ich fest, echtes Christentum ist Gott in uns. Kannst du Amen sagen? Amen. Gott in uns, das ist für mich echtes Christentum. Nicht Religion in mir, Bekenntnis in mir, ein Dogma in mir, Gott in mir. Die Gottheit in mir, erfüllt sein von Gott, das ist für mich wahres Christentum. Das waren die ersten Christen. Und die ersten Christen haben keine Tempel gebraucht. In den ersten 3 Jahrhunderten gab es keine Kirchen, nichts dergleichen, keine Tempel, keine, nicht einmal Versammlungsräume. Das gab es eins auf dem Söller, dort im Judentum noch als Rest und so weiter. Sie waren überall. Gott konnte sogar im Wald einem begegnen. Gott konnte ja auf dem See einem begegnen. Und der Engel des Herrn war heute Nacht bei mir. Und so weiter. Ständig Gottes Erlebnisse haben sie gemacht. Gott in uns. Das ist wahres Christentum. Echtes Christentum ist mehr, hör mir zu, mehr als beten und singen. Echtes Christentum ist mehr als Teufel austreiben. Echtes Christentum ist mehr als nur die Gebote Gottes halten und dann den Kopf in den Sand zu stecken. Echtes Christentum ist mehr als nur alles Negative zu meiden, das nicht zu essen, das nicht zu trinken, dort nicht hinzugehen, Samstag den Sabbat zu halten oder welchen Tag auch immer. Echtes Christentum ist mehr, als sich nur in Politik einzumischen und einfach seine Stimme zu erheben und zu schimpfen. Echtes Christentum ist für mich nach der Bibel mehr, als nur Probleme anzugehen und Probleme zu lösen oder Bedürfnisse zu decken. Echtes Christentum ist für mich mehr, als nur gegen das Böse anzugehen in dieser Welt. Echtes Christentum ist für mich mehr, als nur traditionelle Werte von, was weiß ich, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht das und du sollst jenes da festzuhalten, Familie festzuhalten, gute Bildung, an die gute Bildung festzuhalten. Nein, echtes Christentum ist für mich mehr als nur Moral zu predigen oder anständig zu leben. Echtes Christentum ist für mich Anschluss an Christus. Wie viele ihn aufnahmen. Weißt du, ein Elektrogerät, noch so gut, noch so teuer, noch so wertvoll, noch so vollkommen, funktioniert erst, wenn Strom da ist. Und du und ich als Christ, wir funktionieren nur, wenn der Strom des Heiligen Geistes da ist. Das ist echtes Christentum. Angeschlossen an Gott, angeschlossen an Christus, angeschlossen am Heiligen Geist. Weißt du, dein Glaube funktioniert erst, nicht wenn du in die Kirche kommst, wenn du an Christus angeschlossen bist. An diesem Stromkreis der Ewigkeit, der Herrlichkeit. Deine Bibel funktioniert nur, kannst sie durchlesen von vorn nach hinten, kannst wälzen, so viel du willst, sie funktioniert nur, wenn du angeschlossen bist an dem Stromkreis Gottes. Und das ist wahres Christentum, angeschlossen sein an Gott. Und dann ist es vollkommen egal, welche Übersetzung du hast. Weißt du, zeitlang, und ich weiß manchmal Bibelschüler und Bibelstudenten und Bibelleser, was ist die richtige Übersetzung? Es gibt keine richtige Übersetzung. Die Bibel wurde nicht griechisch geschrieben, die wurde nicht lateinisch geschrieben, die wurde nicht hebräisch geschrieben und die wurde auch nicht aramäisch geschrieben. Die Bibel, das Wort Gottes, wurde im Heiligen Geist gegeben. Und die kann auch nur im Heiligen Geist verstanden werden. Und deshalb spielt die Übersetzung keine Rolle. Wenn du das Wort Gottes liest, wird der Heilige Geist sagen, das ist richtig, das ist gut, das ist so und das könnte so sein. Und du wirst plötzlich auf die Spur kommen und Gott entdecken. Wenn der Heilige Geist da ist, da wird Bewegung in deinem Leben kommen. Entdeckung und du wirst plötzlich Dinge finden, die du vorher nie gelesen hast. Und er wird euch in alle Wahrheit lehren und leiten. Er wird euch all das erinnern. Deine Gesundheit, Bruder, Schwester, funktioniert erst, wenn du an Gott angeschlossen bist. Du kannst dich zu Tode beten und zu Tode Medikamente schlucken. Deine Gesundheit funktioniert erst, wenn du an Gott angeschlossen bist. Deine Finanzen funktionieren erst, wenn du an Gott angeschlossen bist. Deshalb auch dieser Gottesdienst. An Gott angeschlossen. Einfach dein Portemonnaie nehmen und in die Steckdose Gottes stecken. Und da wird Geld gedruckt. Da fallen Münzen raus. Einfach, und du musst angeschlossen werden an den Segen Gottes, an diesem Fluss Gottes. Deine Arbeit bringt dir was, wenn du angeschlossen bist an Gott. Sonst ist es alles nur Zeitvertreib. Deine Ehe, deine Familie, deine Beziehungen funktionieren erst, wenn du an Gott angeschlossen bist. Versteht ihr das, was ich sage, immer an Gott angeschlossen sein? Der Gläubige muss einverleibt werden in Jesus Christus. So ein Stück verwachsen, verbunden sein mit ihm. Und das ist mehr als nur ein religiöses Gefühl. Ach, hier ist so schön. Hier ist so gesegnet. Weißt du, das Einverleibtsein in Christus, etwas mit, weißt du, da ist das mehr. Nicht nur etwas gemeinsam zu unternehmen, gemeinsam zu essen oder zu frühstücken. Echtes Christentum ist angegliedert zu werden an Jesus. Ein Glied am Leibe Jesu Christi zu sein. Das ist echtes, wahres Christentum. Du musst ein Stück der Familie Gottes werden. Ein Kind Gottes. Ein Kind bleibt immer Kind. Ein Gast bleibt immer Gast. Auch wenn er 100 Jahre bei einem Haus ist, so ein Pflegefall. Und du sollst aufhören, ein Pflegefall zu werden, geistlicher Pflegefall, du sollst Kind Gottes sein. Weißt du, du musst auf dem Schoß Gottes genommen werden und von Gott geliebt werden, von Gott gedrückt, von Gott geherzt werden. Das ist Christentum, Liebe. Und erst im Zusammenhang mit Jesus entsteht wahres Christentum. So wie der Vater mich gesandt hatte, so sende ich euch. Du musst also eingeführt und aufgenommen werden in die göttliche Welt. Weißt du, und das passiert mehr als nur beim Glaubenskurs oder Bibelschule. Das alles mag recht und gut sein, aber weißt du, ich möchte, dass der Heilige Geist anfängt, dein Leben zu bilden. Dass der Heilige Geist anfängt, dein Leben zu entwickeln. Dass der Heilige Geist anfängt, dein Charakter, dein Temperament, deine Persönlichkeit zu formen und zu prägen. Und das ist viel mehr, als nur im Gottesdienst zu sitzen und Halleluja zu rufen. Das ist viel mehr. Und ich sage euch die Wahrheit, weißt du, ich möchte euch helfen, das wahre Christentum zu finden. Ich habe mich mit einer Religion beschäftigt in meinem Leben und ich habe die Wahrheit gesucht und ich war von Christentum enttäuscht. Ich habe lieber im Buddhismus, Hinduismus und alle anderen Religionen was gesucht und habe gesagt, was ist die Wahrheit von Christentum? Ich wusste, guck mal, die haben alle versagt. Das sehe ich da, wenn ich so die anschaue, die Kirchen, Land auf, Land ab, die Kreuzzüge, die Inquisition, die Hexenprozesse und dann die ganzen religiösen Streitereien, die Kreuzzüge und dann die Protestanten gegen die Katholiken und die Katholiken gegen die Protestanten. Das ist alles Käse. Ist das der Wille Gottes gewesen? Das hat Gott nie gewollt. Das ist nie Christentum. Und Christentum hat so versagt. Und habe ich gesagt, nein, ich möchte mit dem Christentum, was ich hier kenne, evangelisch-katholisch, nichts zu tun haben. Bis mir jemand sagte, du brauchst Jesus. So was Verrücktes. Gerade du brauchst Jesus. Ich habe gedacht, nee. Und ich habe nicht den Jesus der Kirche gesucht, sondern den Jesus der Bibel. Und als ich den gefunden habe, habe ich gewusst, das ist wahres Christentum. Und jetzt kann ich das andere stehen lassen und links liegen lassen. Den Jesus der Bibel, den Jesus der Evangelien, den Jesus, der uns in der Schrift sich offenbart. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, und das war meine größte Entdeckung meines Lebens, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden lebendige Ströme fließen. Da passiert was, da tut sich was, da geschieht etwas. Da bist du nicht mehr derselbe. Da blühst du auf. Und ich habe nicht Religion gefunden und ich will mit Religion nichts zu tun haben. Ich habe Jesus gefunden, meinen Heiland gefunden, meinen Erlöser gefunden. Und ich möchte noch mehr von ihm schwärmen heute. Weißt du, du musst eingeführt werden in die geistliche Welt, in die ewige Welt. Und dann kommt der Punkt. Und das war, was mein Leben revolutionär verändert hat. Weißt du, du predigst anderen oder ich predige jetzt anderen. Aber weißt du, auch dir wird gepredigt. Und dann verteile ich so ein schönes Traktat. Und dieses Traktat, weißt du, wir machen immer für andere was. Aber das erwischt uns immer selbst. Kennst du Jesus? Und du, als der Mann mir das Traktat, das ich selber geschrieben habe, weißt du, ich habe geschrieben, aber ich habe für andere geschrieben, nicht für mich. Die sollen sich bekehren. Und dann kriege ich dieses Traktat zurück. Kennen Sie Jesus? Ja, ich kenne es. Weißt du, du kannst sehr gut argumentieren. Und ich konnte es auch und kann es immer noch. Aber dann hat der Heilige Geist zu mir gesprochen. Johannes, kennst du Jesus wirklich? Und ich habe gesagt, nein, Heiland, vergib mir. Ich war Großmaul, ich habe den Mund zu voll genommen, ich kenne dich nicht. Und dann habe ich angefangen zu beten und zu fasten. Und dann habe ich erst nach und nach Christus entdeckt. Und ich habe es nicht, immer noch nicht entdeckt. Also wenn ich hier als Prediger vor euch stehe, ich stehe hier und sage euch die Wahrheit. Ich bin von Christus ergriffen, aber ich habe es ihm noch nicht begriffen, was er wirklich ist. In seiner Weite, in seiner Tiefe, in seiner Höhe, ja, in seiner Breite. Ich bin auf dem Weg, immer mehr zu begreifen, was Jesus wirklich ist. Mein hoher Priester, mein König, mein Retter. Aber gerade Fasten und Beten führt dich in die geistliche Welt. Fasten und Beten. Da schließen sich die Tore der Herrlichkeit auf, die ewige Welt öffnet sich dir. Und dort bei diesem Jesus, du merkst plötzlich, da fließt alles zusammen, wenn du Leid hast, Schwierigkeiten hast. Und Probleme hast, Anfechtungen hast, da fließt alles zusammen. Er hat alles in seiner Hand. Und echtes, wahres Christentum ist einverleibt werden in Jesus Christus und mehr von Jesus ergriffen und ergriffener zu sein. Der Vater muss dich aufnehmen, so wie den verlorenen Sohn. Dieser, mein Sohn, war tot und ist jetzt wieder lebendig geworden. Jetzt wird er wieder eingesetzt. Wahrer Glaube muss mehr sein als nur ein frommes Gewerbe. Und ich sage euch die Wahrheit, es ist mehr als ein frommes Gewerbe. Ich kann anderen predigen, aber Gott will an mir arbeiten. Und wenn ich hier predige, ich predige für mich selber. Und das ist immer, und da kommt was Gutes raus. Wenn ich nicht für mich selber predige, vergesse ich das. Weißt du, das war ein guter Vortrag, Referat oder sonst was. Weißt du, Wahrer christlicher Glaube ist, dass Gott an einem selbst arbeitet. Mehr als nur eine fromme Unterhaltung, fromme Stimmung oder religiöse, fromme Zeitverschwendung oder Zeitvertreib. Der Glaube nach der Bibel ist hören und annehmen. Hören und annehmen, anerkennen und vertrauen. Gott zustimmen, ja Herr, du hast recht. Es war, was da steht. Weißt du, diese Wahrheit, die dir vorgehalten wird, du hältst anderen gerne die Wahrheiten vor, aber der Herr hält dir den Spiegel vor. Glaube ist nach der Bibel Antwort auf Gottes Ruf, Anspruch Gottes, sich Gott anvertrauen, sich Gott überlassen, mit Gott ein Herz und eine Seele zu sein. Das ist wahrer Glaube, eins sein mit Gott. Die Papua-Leute in Neuguinea sagen, den Verstand schlagen und das Herz machen lassen. Das ist wahrer Glaube. Den Verstand ausschalten, schlagen lassen und das Herz einschalten. Jesus kam uns zu erlösen von der Sünde, von Satan und Bindungen, von den Flüchen um uns herum. Und wahres Christentum ist Erlösung, und zwar deine und meine Erlösung. Ich bin da, um von Jesus erlöst zu werden. Du sagst ja, wie bitte? Doch, erlöst von meinem Fleisch, erlöst von meinen alten Wesen, erlöst von meinen Gewohnheiten, erlöst von meinen Problemen, die ich habe und so weiter. Ich bin da, erlöst zu werden von meiner Sünde. Da sagst du, hast du noch Sünde? Ja, gewiss, der alte Mensch ist da, der Adam kann schwimmen, auch nach der Taufe. Und der Eva kann auch gut schwimmen, vielleicht besser, als du denkst. Wahres Christentum ist Erlösung im großen Stil. Wahres Christentum ist ein Bruch. Und immer mehr bricht Gott in meinem Leben. Nicht Zusammenbruch, Bruch. Ich breche. Ich breche mit der Sünde. Wahres Christentum ist also ein radikaler Bruch mit der Vergangenheit. Und wenn du sagst, was ist wahres Christentum, ich will das sagen. Also ich habe mich damit beschäftigt, weil für mich ein heikles Thema war. Was ist Christentum? Als ich hier nach Deutschland kam, ich war weder evangelisch noch katholisch, ich wusste gar nicht, was Religion so richtig ist. Weil ich nie was mit Religion auf dem Hut hatte. Meine Familie auch nicht. So, und dann so nach und nach, was ist Christentum? Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Und diese Punkte, die ich hier verwendet habe in meiner Auseinandersetzung mit dem Christentum, und für mich war Christentum plötzlich etwas ganz was anderes als das, was Land auf Land ab Christentum war. Es war ein radikaler Bruch mit der Vergangenheit, Bruch mit der Zivilisation. Wer nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Das ist wahres Christentum, Bruch mit der Zivilisation. Wir können alles haben, aber wir müssen nicht alles haben. Wir können alles sein, aber wir müssen nicht alles sein. Und uns gar nicht groß einbilden, dass wir was Besonderes sind. Bruch also mit der Zivilisation, mit dem System, in dem wir drinstecken. Haben und nicht haben, sein und nicht sein. Wahres Christentum ist Bruch mit dem Götzendienst, mit dem Materialismus, mit den Traditionen. Bruch mit den bisherigen Religionen. Und deshalb sehe ich Leute, die wahre Christen werden, die brechen mit der traditionellen Religion. Die sagen jetzt kann ich erst richtig glauben. Vorher war ich nur religiös, da war ich nur katholisch, da war ich nur evangelisch, da war ich nur das und Buddhist oder Hindu. Jetzt kann ich ein richtiger Hindu sein, jetzt kann ich ein richtiger Buddhist sein, jetzt kann ich ein richtiger Katholik sein, jetzt kann ich ein richtiger Protestant sein, jetzt kann ich ein richtiger Pfingster endlich mal sein. Es bruch mit der alten Religion. Jetzt kann ich das tun, was ich eigentlich wollte. Und Religion ist nichts anderes wie Suche nach Gott, welche Religion auch immer. Ist nur Suche nach Gott, nach Anbindung. Deshalb sagt Petrus am Pfingsten in seiner großen Predigt, lasst euch erlösen von der väterlichen Lebensweise. Und das ist eine Botschaft an die Juden. Die dachten, ihre Religion wäre von Gott. Der Tempel wäre eine Erfindung Gottes. Die Gesetze wären eine Gabe Gottes. Und denen sagt dieser Petrus voll Heiligen Geistes, lasst euch erlösen von dieser väterlichen Lebensweise. Das war die Botschaft an die Frommen, an die Gottesfürchtigen in Jerusalem. Denn wir lesen ja in der Einleitung, da waren viele Gottesfürchtige in Jerusalem zu dieser Zeit, von überall her. Und das war eine Botschaft an die, die mehr wollten von Gott. Das war eine Botschaft an die, die Gott wirklich suchten, die extra nach Jerusalem gezogen sind, um Gott zu finden. Und dann sagte, ihr müsst erlöst werden von dieser väterlichen Lebensweise. Erlösung ist Bruch. Bruch von all dem bisherigen, was du gewusst hast. Es flüget ein Neues. Das ist Erlösung. Neuanfang. Von allem, was uns so sehr beschäftigt hat vorher, wovon wir so abhängig waren, was wir so gerne gelesen und getan und gesagt und gehört haben. Von allem dem, was uns bisher nichts gebracht hat, das ist Bruch mit der Vergangenheit. Und das, was uns nicht zu Gott gebracht hat, das ist also Erlösung. Wahres Christentum ist mehr als nur, oh, Halleluja, lieber Heiland. Oh, guten Tag, guten Morgen, Herr Jesus. Das ist mehr. Da kommt zu mir Jesus, ein guter, anständiger Mann, religiöser Mann, toller Mann. Da hat unten sogar eine Leiche in seinem Haus. David liegt in seinem Mutter, in seinem elterlichen Haus, ist ein Sarkophag vom David unten. Johannes Markus kommt zum Herrn Jesus und sagt, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Dann sagt der Herr Jesus, halte die Gebote. Dann sagt er, das tue ich von Jugend an, mein Herr. Welche Gebote und so weiter? Das tue ich schon von Jugend an. Und dann schaut der Herr Jesus diesen schönen, netten, jungen Mann an und sagt, hör mal, du bist ein guter Mann. Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, verteile es den Armen und komm und folge mir nach. Verkaufe alles, was du hast, das ist Bruch mit der Vergangenheit. Verschenke alles und dann komm und folge mir nach. Eine harte Sache, eine radikale Forderung. Das ist wahres Christentum, Leute. Das ist wahres Christentum. Das schockte sogar die Jünger. Die waren sprachlos. Und dann fragten sie den Heiland, als der weg war, Herr, wer kann überhaupt noch selig werden? Wer kann überhaupt ein wahrer Christ sein? Das wäre die Frage jetzt. Wahres Christentum ist bei Gott ankommen. Alles sich verschenken, nichts mehr haben. Und so gehen wir, wenn wir sterben, gehen wir in die Ewigkeit. Ihr habt nichts. Alles, Herr, bist du. Ist Gott erreichen, das ist wahres Christentum. Gott erleben, Gottes Einzug in unserem Leben. Und die Übernahme Gottes in unserem Leben. Dass Gott unser Leben übernimmt, 51% gehören ihm. Er hat das letzte Wort. Also bei entscheidenden Fragen ist er gefragt. Wahres Christentum ist die Aufrichtung der Herrschaft Gottes in uns. Verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Ist das Reich Gottes in dir kommt? Ist die Reinigung des inneren Tempels deiner Seele? Das ist der Tempel. Dein Leib soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Aber oft ist es eine Rumpelkammer bis jetzt noch gewesen. Und dann muss das raus und 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 das raus. Sagst du, lieber Gott, am Schluss ist alles nichts mehr da. Und dann kannst du wieder ganz neu tapezieren. Weißt du, deine Wohnung kannst du am besten wieder neu einrichten, wenn alles draußen ist. Solange da noch rumstehen Sachen, die werden nur hin und her geschoben. Und genau das passiert bei den meisten Christen, da wird immer alles nur hin und her geschoben. Alles raus, 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 raus. Und dann kannst du den Boden rausreißen und kannst anfangen zu malen und dann kannst du zu pinseln, so viel du willst. Dann kann wieder eine neue Identität entstehen. Aber solange da noch alle so voll steht, ich weiß, ich habe Wohnungen tapeziert, da hat man nur rumgeschoben. Und es ist nicht dabei gut, dass es rausgekommen ist. Es war nur mühselige Sache. Und du wunderst dich, warum ist mein geistliches Leben so mühselig? So eine Plagerei. Du hast noch nicht richtig aufgeräumt. Fang an, richtig aufzuräumen und alles rauszuschmeißen, was rausgehört. Am besten ganz neu bepflanzen. Ganz neu richten alles. Ganz neu einkleiden. Ganz neu erfüllt. Wir werden zuerst einmal raus und dann erst. Weißt du, Gott erfüllt unser Leben erst mit seinem Leben, wenn wir leer geworden sind. Solange wir nicht leer geworden sind, kann nichts Neues hineinkommen. Die geistlich Armen. Wahres Christentum ist eine neue Schöpfung. Nicht nur ein frommer Anstrich. Bisschen Lack, frommer Lack. Bisschen Schminke, fromme Schminke. So ein bisschen neu überziehen, vergolden. Weißt du, wahres Christentum ist mehr als nur ein frommer Schein und blauer Dunst. Wahres Christentum ist nicht eine Beschönigung, fromme Beschönigung, etwas vormachen und vorspielen, so ein bisschen sich fromm mogeln. Also, wahres Christentum, was ist das? Nicht nur eine neue Fassade oder fromme Anstrengungen. Das ist nicht wahres Christentum. Wenn du ein wahrer Christ werden willst und möchtest, und ich denke, wir wollen das alle miteinander, das ist unser Wunsch und unsere Sehnsucht, dann müssen wir alle irgendwo bei Null anfangen. Alles raus. Und da beginnt ein neues Leben, da beginnt neues Denken, neues Reden, neue Art und Weise unseres Lebens und neues Benehmen, neues Sehen, neues Denken. Da kommt so manches zuerst mal raus beim Aufräumen. Da bist erstaunt, was sich alles irgendwo versteckt und verschanzt hat. Rück mal den Schrank weg und du wirst sehen, was alles in deinem Schrank ist. Was da noch alles bei dir zu Hause so in deinem Schrank sich versteckt hat. Und du wirst entsetzt und fragst, wo kommt das alles? Saul von Tarsus, als Gott ihm begegnete, das Interessante bei diesem frommen, religiösen Juden, bei diesem Fanatiker, und Saul war ein religiöser Fanatiker, also perfekt, eine Bilderbuchkarriere gemacht als Fanatiker, religiöser Spinner und Pharisäer und was weiß ich alles. Und in dem Augenblick, als der Herr zum Ananias redet und mit über Saul mit ihm spricht, dann sagt der Herr, siehe, er betet. Ich frage mich, hat der Mann nicht gebetet bisher in seinem Leben? Hat er nur geleiert und fromme Sprüche geklopft? Was hat er vorher gemacht? Jetzt heißt es von ihm, siehe, er betet. Jesus sagt, wenn er wieder auf diese Erde zurückkommt, meinst du, dass das Menschensohn Glauben findet? Meinst du, dass er Glauben findet? Ich sage dir eines, er wird viele Religionen finden. Und den Antichrist natürlich auch. Und viel frommes und dummes Zeug. Aber wird er echten Glauben finden? Wahres Christentum? Was wird er finden? Nur religiöse Formen und Formalismus, Scheinheilige oder sogar solche, wie Paulus einmal schreibt, Schein der Gottseligkeit, die da haben. Schein der Gottseligkeit. Hast du schon jemanden gesehen, der den Schein der Gottseligkeit hat? So ein heiliger Nimbus. Und dann steht er da, der läuft nur noch mit solch verschränkten Armen oder Yoga-Sitz oder was Schneider-Sitz oder welchen Sitz auch immer. Da steht Schein der Gottseligkeit. Die sind so versunken, dass sie gar nicht mehr hochkommen. Schein der Gottseligkeit. Denk drüber nach, was ist so ein Schein der Gottseligkeit? Wie sieht so ein Scheinheiliger aus? Hast du schon einen Scheinheiligen gesehen? Scheinheiligkeit ist nicht wahres Christentum. Weißt du, immer so, keep smiling, immer die Zähne zeigen, immer lächeln, immer fröhlich sein. Und innen drin der Wurm, so ein Koch, so ein Groll und Bitterkeit und Neid und Eifersucht. Schein der Gottseligkeit. Und so viele Christen haben so eine fromme Maske, sie haben das ganze Jahr über Karneval. Das ganze Jahr über. So viel fromme Masken, so immer so lächeln und immer lieb und so weiter. Aber dann zu Hause, da sind sie der Teufel. Immer in der Gemeinde, so, wenn die anderen Leute nicht sehen. Meinst du, er wird echt den wahren Glauben finden? Ein japanischer Professor hat kürzlich gesagt, die haben diskutiert über Gott und Welt und Teufel, Buddhismus und Shintoismus wären als Religion schon recht gut, aber die Leute sind schlecht. Und dann sagt er über Christentum, im Christentum sind die Leute zwar gut, aber die Religion ist nichts wert. Und es ist wahr. Kostet nichts, sich ein bisschen mit ein paar Tropfen Wasser besprengen zu lassen und dann ist man schon ein Christ. Und meinst du, wenn Jesus wiederkommt, dass er Glauben vorfindet, bei dem beide stimmt, die Lehre und die Leute, bei dem beide stimmt, das Leben und die Theorie, also das Wort Gottes, die Bibel? Meint ihr, dass das Menschensohn, wenn er kommt, dass er das findet, was er sucht? Wie war es beim ersten Kommen Jesu, als er kam? Er kam zu den Seinen, da waren es nur Pharisäer. Der wimmelte es nun von Pharisäern und Schriftgelehrten. Aber er hat keine Gläubige gefunden, kaum, ganz wenige. Er traf kaum Leute, die so richtig ihm vertrauten und ihn aufnahmen. Sie fürchteten alle Gott, sie haben Respekt vor Gott gehabt. Wahres Christentum ist nicht Angst vor Gott zu haben, Furcht vor Gott oder so Respekt vor heiligen Dingen, sakralen Dingen. Heutzutage haben die Leute überhaupt gar keinen Respekt mehr vor heiligen Dingen. Die Kirchen muss man schon verrammeln und verriegeln und die dürfen nur zu bestimmten Zeiten nur noch geöffnet werden, wenn da Wächter dastehen. Aber damals war es noch ein bisschen anders. Damals, als er kam, hat er kaum Leute getroffen, die Gott wirklich dienten, die der Heiligung und Heiligkeit Gottes nachjagten und Gott mit einem ungeteilten Herzen liebten. Wenn er zurückkommt, wird er viele Charismatiker antreffen. Das komme ich zuerst einmal und die möchte ich jetzt mal ein bisschen an die Ohren nehmen. Charismatiker, Matthäus 25, da ist nur über Charismatiker die Rede. Nicht über Lutheraner oder anderen, sondern Charismatiker. Meinst du, wenn er kommt, dass er Glauben findet? Was ist echtes Christentum? Dieses charismatische Zeug ist nicht Christentum. Aber wartet, Evangelikale, ich komme zu euch auch noch. Ist nicht Christentum. Und da heißt es, da kommen Leute, stehen plötzlich vor Jesus und die sagen, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Befreiungsdienst betrieben, waren wir nicht im Befreiungsdienst involviert? Haben wir nicht Tote auferweckt? Und du, da gehört schon etwas. Tote auferweckt, Zeichen und Wunder gewirkt. Also das kann nicht irgendwie gewöhnlicher Mensch. Also waren wir nicht ungewöhnlich? Haben wir nicht in Zungen gebetet und Zungen ausgelegt? Und dann, was sagt der Herr Jesus, der gute Mann? Ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Es muss so schrecklich sein, aus dem Mund des Erlösers zu hören, ich kenne euch nicht. Und die Frage, die mich hier bewegt, ist nicht, kennst du Jesus, sondern kennt dich Jesus? Das bewegt mich. Kennt dich Jesus? Erkennt er dich, dass du Matutis bist oder wer du auch immer sein magst? Es ist schrecklich zu hören, ich kenne euch nicht. Und das sind Charismatiker. Anbetung, Lobpreis, Halleluja, hüpfen und tanzen, Fahnen wedeln und was sonst noch alles dazu gehört. Weißt du, so richtig aktiv, Disco-Sound und Rap und alles so neuzeitliche, moderne Musik. Pep, wenn er wiederkommt, wird er sagen, ich kenne dich. Du, ich kenne dich. Ich kenne dich. Oder wird er sagen, ich kenne dich nicht. Aber jetzt, meine lieben Evangelikalen, haltet euch fest. Lieben Katholiken, haltet euch fest. Für euch ist auch was in der Bibel. Es werden viele zu ihm kommen und sagen, Herr, Herr. Herr, Herr. Und sagen nicht die Leute permanent, Herr, 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 Herr. Und er wird sie nicht kennen. Haben wir nicht dich angerufen? Haben wir nicht deine Gebote gehalten? Haben wir nicht dein Gesetz erfüllt? Waren wir nicht brave Kirchengänger? Gingen wir nicht regelmäßig zur Beichte? Haben wir nicht die Kirchensteuer bezahlt? Sind wir nicht getauft? Sind wir nicht konfirmiert? Sind wir nicht gefirmt? Haben wir das nicht alles? Und der Herr sagt, ich kenne euch nicht. Denen sagt es auch, ich kenne euch nicht. Kenn dich Jesus. Gott möge uns Gnade schenken. Kennt mich Jesus. Bist du bei ihm bekannt? Weißt du, wir sind so fromme Juden, wie die Söhne von diesem hohen Priester Kephas. Im Namen Jesus, den Paulus predigt. Und weißt du was diese Dämonen sagen? Die Dämonen sind schlauer, wie alle Christen zusammen. Ja, Paulus kennen wir, von Jesus wissen wir, aber wer seid ihr? Du hast die größten Probleme von der dämonischen Welt. Und wunderst dich, warum du die größten Probleme hast, warum du zerkratzt bist, warum du blutest, warum du Schmerzen hast, warum mit dir nicht vorwärts geht und warum du auf dem Boden liegst. Und dieser ist halbnackt davongelaufen, dieser Mann. Weißt du, und das war nicht nur einer, das waren gleich 7 Söhne. Ich würde fast die 7 Religionen nennen. Verstehst du? Die 7 Söhne, die sind von Dämonen so zugerichtet worden, dass sie nackt davongelaufen sind. Und du weißt nicht, dass du nackt bist, bloß und jämmerlich und so weiter. Kauf Augensalbe. Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen das gesagt und ich habe dich nicht erkannt? Ich will dich nicht verunsichern, Bruder, Schwester, aber ich will dich zur wahren Sicherheit des Glaubens führen, zur wahren Heilsgewissheit hinbringen. Und du fragst dich vielleicht, was ist mit mir los? Was mache ich hier falsch? Was will nur der Herr von mir jetzt? Was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben? Wie kann ich Gott so richtig gefallen? Jetzt hör zu. Jesus will dich erkennen. Und er erkennt dich nur, indem du den Willen Gottes tust. Ja, was ist der Wille Gottes, liebe Zeit? Denk darüber nach, was ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes ist nicht den Zehnten geben. Der Wille Gottes ist nicht beten. Der Wille Gottes ist nicht in die Kirche zu gehen. Der Wille Gottes ist nicht irgendwie Dogmen auf- und abwärts zu sagen, Bekenntnisse aufzusprechen. Der Wille Gottes ist, dass du seinen Sohn annimmst, den er gesandt hat in diese Welt. Das ist der Wille Gottes. Und wie viele ihn aufnahmen. Gottes Wille ist, dass du Jesus annimmst. Alles andere will er nicht. Aber alles andere hat dann Nebenfolgen und Nebenwirkungen. Wenn du Jesus aufnimmst, der Wille Gottes ist nichts anderes. Du brauchst nicht fragen, Herr, zeig mir deinen Willen. Der Wille Gottes für dein und mein Leben ist, nimm den Sohn. Nimm Jesus auf. Er hat sie gesandt und sie nahmen ihn nicht auf. Und wenn du Jesus aufnimmst, und das ist der Wille Gottes für uns Menschen, Jesus anzunehmen, die Gabe Gottes, ihn, den Sohn Gottes, und ihn anfangen zu lieben, den er sandte. Das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Das ist die Botschaft vom Himmel. Das ist die Botschaft für heute Morgen, für dich. Den sollt ihr hören. Das ist der Wille Gottes. Das war das Christentum. Wenn du anfängst, auf Jesus zu hören, was würde Jesus tun? Alles andere ist zwecklos. Wahres Christentum steht und fällt, indem du Raum für Jesus machst. Und wir haben das Problem bei den Juden damals gehabt in Bethlehem. Es war kein Raum in der Herberge. Wie viel Raum bekommt Jesus in deinem Leben? Von morgens früh bis abends spät. Wahres Christentum spielt sich bei dir in deiner Herberge. Ja, der kriegt einen Stall. Der kann doch in den Stall gehen. Weißt du, warum nicht dein Wohnzimmer? Warum nicht dein Schlafzimmer? Warum nicht deine Küche? In die Kammer, da kann der Herr Jesus gehen. Da ist Platz. Und sie hatten keinen Raum in der Herberge. Das ist das Problem. Und deshalb hat Gott seinen Sohn gesandt. Das ist wieder ein roter Faden durch das Evangelium. Wir sind erst wahre Christen, wenn wir Jesus aufnehmen. Da ist das wahre Christentum. Jesus in uns, Gott in uns, Heiliger Geist in uns. Wenn Jesus uns anfängt zu dienen, hier drin. Ich habe gestern vom Gottesdienst gesprochen. Was ist wahrer Gottesdienst? Nicht, dass du in die Kirche gehst und betest. Nein, dass Gott dir dient. Dass Gott an dir arbeitet. Dass Gott dein Leben gestaltet. Und das gleiche auch bei Jesus. Jesus will dir dienen. Wenn du zu Jesus kommst, dann bekommst du einen Dienst zuerst mal an dir selber. Dir wird deine Sünden vergeben, da wird es aufgeräumt und da wird das und jenes gemacht. Und wenn Jesus dann aus deinem Leben das gemacht hat, was er wollte, dann fängst du erst zu strahlen. Dann reflektierst du, dann repräsentierst du Gott erst in deinem Leben, wenn er alles aufgeräumt hat. Aber solange du noch nicht aufgeräumt bist innen drin, solange das der Wille Gottes, solange Jesus noch nicht Gestalt bekommen hat und Jesus möchte auf dem Thron deines Lebens sich setzen und solange das noch nicht der Fall ist, strahlt dein Leben nichts. Dein Leben keine Ausstrahlung. Christus muss auf dem Thron. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und da will er hin. So, dann strahlt die Liebe Gottes aus dir aus, die Gnade Gottes, die Güte Gottes, das Erbarmen Gottes. Christen haben eine Ausstrahlung. Echte, wahre Christen haben eine Ausstrahlung. Wir glauben und wir wünschen uns, dass Gott viel für uns macht. Herr, segne mich, Herr, gib mir Arbeit, Herr, gib mir Gesundheit, Herr, gib mir Kinder, gib mir Mann, gib mir Frau, gib mir was weiß ich, Haus und Auto. Wir wollen immer was haben von Gott, aber Gott will dich haben. Gott will dich haben. Und wir werden erst gute Christen, wenn wir von Gott nichts mehr haben wollen, wenn wir Gott alles selber zuerst mal abgeliefert haben. Wir sind erst gute, wahre, echte Christen, und Gott manifestiert sich durch unser Leben, wenn Christus in uns Gestalt bekommen hat. Was das auch immer heißt. In der Bibel heißt es, was werden wir einmal sein in der Ewigkeit? Wir wissen es nicht, heißt es dort, aber wir werden ihm gleich sein. Das ist die Wahrheit. So, wir sind erst wahre Gläubige. Und zwar, wenn Christus in uns ist und wir Christus in Kleinformat sind. Wir sind echte Gläubige, wenn Christus das Haupt ist über unser Leben. Wenn der Heilige Geist das Sagen hat und uns leiten kann. Wie steht es in der Bibel? Welche der Geist Gottes leitet, die sind Gotteskinder. Welche der Geist Gottes leitet? Hast du schon die Geistesleitung? Wirst du von oben UPS dirigiert und geleitet, so wie ein Satellit vom Himmel? Wie weit konnte dich der Heilige Geist schon führen und bringen? Denk drüber nach. Und erst die konkrete Führung des Heiligen Geistes macht dich zum Kind Gottes. Erst die konkrete Führung des Heiligen Geistes macht dich zum Kind Gottes. Wahres Christentum ist, Christus durch unser Leben auszuleben. Und so viel Christus in uns Gestalt gewinnt, so viel Christentum haben wir. Kann sein, dass du erst vielleicht nur 10% vom Christentum hast, vom wahren Christentum. Wenn Jesus in unser Leben Gestalt bekommt, dann sind wir bessere Mütter und Väter. Wenn Christus in uns Gestalt bekommt, versorgen wir unsere Familie besser als die Heiden und die anderen, die nicht Christen sind. Wenn Christus in uns Gestalt bekommt, dann sind wir bessere Kinder, dann sind wir bessere Geschwister. Wenn Christus in unser Leben Gestalt bekommt, dann sind wir bessere Arbeiter und Mitarbeiter. Wenn Christus in uns Gestalt bekommt, sind wir bessere Prediger, bessere Beter, bessere Sänger, bessere Bürger, sogar bessere Autofahrer. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe hinten so ein ganz schönes Schild gehabt, gerade du brauchst Jesus. Dann überhole ich komisch. Und weißt du, der hat schnelleres Auto gehabt als meins. Und dann überholt er mich und dann dreht er die Scheibe runter und ruft, gerade du brauchst Jesus. Weißt du, wir können anderen viel vorpredigen. Und dann habe ich gelernt, lieber kein Schild als ein Schild und dann unanständig fahren. Falsch parken oder sonst noch was. Wir werden gemessen. Weißt du, für andere sagen, gerade du brauchst Jesus. Ist so gut und so leicht. Mit dem Mund können wir Gott sehr gut dienen. Aber wie ist es mit den Händen und Füßen? Wenn wir Christus in uns haben und Christus Gestalt in uns gewinnt, dann sind wir bessere Nachbarn, bessere Kollegen, bessere Freunde, bessere Gastgeber, was es auch immer sein mag. Jesus in dir, das gibt deinem Leben das Leben. Mach dich zu einem Geistlichen, zu einem Repräsentanten Gottes, was wir gestern gehört haben. Dann tust du die Werke, die Jesus getan hat. Dann arbeitest du mit den Leuten zusammen, mit denen Jesus auch zusammengearbeitet hat. Wenn Christus Gestalt bekommen hat, dann möchtest du mit Leuten nicht zusammen sein, die nicht Jesus kennen, die von Jesus nichts wollen, die Jesus ablehnen, Jesus hassen, die Jesus nicht verwirklichen. Dann merkst du ganz schnell, was Geistes Kind der ist. Merkst du ganz schnell. Dann machst du keine Geschäfte mit diesen Leuten. Wahres Christentum ist überhaupt nicht anstrengend. Da kam eine orthodoxe Frau, griechische orthodoxe Frau zu mir und sagte, Herr, du, das, ihre Religion ist so schwer. Ich habe gesagt, gar nicht, ich merke das gar nicht mal. Das ist Spielen, wenn man richtig macht. Aber wenn man das Pferd von hinten aufsäumt, wenn man da irgendwo mit Religion anfängt und dann vielleicht zum Heiland, zum Haupt kommt, das ist sehr anstrengend manchmal. Wenn du vom Haupt gelenkt und gesteuert wirst, dann musst du nur mitgehen. Da, wo der Herr ist, wo der Herr hinzieht, wo der Geist einen hinleitet, der Geist ist es, der Jesus lebendig gemacht hat. Und in der Bibel heißt es dann weiter, und derselbe Geist, der Jesus lebendig machte, macht auch unseren sterblichen Körper wieder lebendig. Dein sterblicher Körper wird etwas Lebendiges. Dein totes Christentum, dein toter Katholizismus, Protestantismus, Hinduismus, Buddhismus, Atheismus und was weiß ich, das wird plötzlich lebendig. Dieser tote Körper wird lebendig. Plötzlich betest du total anders. Also als ich in Lahore in Pakistan gepredigt habe, ich war so entsetzt. Neben mir sitzt der Polizeichef und betet Gott und betet sogar in Sprachen von Lahore und was weiß ich alles. Also Richter, lauter prominente Leute sitzen da neben mir und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht, das sind alles Moslems. Die können ja nicht in der Regierung sitzen und Moslems sein. Ja. Und habe mit denen nachher am Tisch diskutiert, habe gesagt, wie macht ihr das? Ich habe mit denen eben schon mal ein Techt und Mechtel gehabt mit den Richtern in Lahore und im Gericht und so weiter und habe jemanden rausgeholt, dank der Gnade Gottes, der zum Tode verurteilt war. Aber dann habe ich gedacht, wie könnt ihr Moslems sein und mit mir in der Versammlung Gott loben und preisen und in Sprachen beten und was weiß ich? Dann sagte, wissen Sie, ich bin ein besserer Moslem, als die Moslems sind. Weißt du, ich bete mehr als die Moslems beten. Ich faste, ich trinke keinen Alkohol, gebe den Armen und so weiter. Und ja, ich lebe mit Jesus. Diese sind nur pro forma, nur traditionell. Aber ich bin ein echter Moslem. Und ich bete in Sprachen und preise Gott und ehre Jesus. Und ich lasse Mohammed Mohammed sein. Der darf Mohammed sein. Es gibt so viele Propheten. Abraham war auch ein Prophet. Und Noah war auch ein Prophet. Und Adam war auch ein Prophet. Weißt du, und was ist das? Der kann auch ein Prophet sein. Warum denn nicht? Matthäus ist auch ein Prophet. So, du kannst also das stehen lassen und du hast, preis Gott, also wir sind bessere Christen, wenn wir Christus in uns haben. Dann ist das Christentum lebendig. Dann betest du anders, dann fastest du anders, dann liebst du anders, dann dienst du anders. Also ich war überwältigt und die stehen da und wir hatten eine Versammlung mit 13.000 Leuten. Und die waren vorne auf der Plattform und alle Leute die konnten sehen, das sind die Moslems, die in der Zeitung jeden Tag irgendwo mal drin stehen mit ihren Fotos und diese stehen vorne und preisen Gott. Ist das möglich? Und da steht natürlich, sind Leute mit Maschinengewehren links und rechts, wenn da einer frech wird. Mit riesigen Kaliber. Okay? Wir dienen einem lebendigen Gott und wir dienen nicht den toten Götzen. Wir dienen nicht den toten Religionen. Den versteinerten Religionen. Also der Geist, der Jesus lebendig macht, macht auch uns lebendig. Dieselbe Autorität, die Jesus hatte, die hast du auch danach her. Dieselbe Kraft, dieselben Mut, dieselben Privilegien. Du kopierst Jesus. Du hast dieselben Freunde, die Jesus mal hatte. Das gehört auch dazu. Seine Brüder und Schwestern. Und auch dieselben Feinde, sage ich auch. Das hast du auch. Wenn du echter, wahrer Christ bist, hast du das alles, was Jesus hatte und nicht hatte. Sobald du dich Jesus öffnest, bekommst du seine Gaben, seine Herrlichkeit, seine Fülle. Plötzlich hast du einen Vater und kannst unser Vater, mein Vater sagen zu ihm. Also, das ist wahres Christentum. Wahres Christentum ist nicht eine vaterlose Gesellschaft. Deshalb sollst du auch niemand Vater auf dieser Welt nennen, außer Gott im Himmel. Und Jesus sagt, wenn ihr betet, sagt unser Vater. Gott gibt dir seine Gaben, um Menschen Jesus vorzuleben. Also das ist, wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, um Jesus auszutragen, wie bei der Mutter Maria. Die Religionen sind voller Gesetzlichkeit, von Gesetzlichkeiten. Das wahre Christentum hat zwar auch Gesetze, aber diese Gesetze sind innen drin im Herz geschrieben. Du weißt ganz genau, wie man sich benimmt. Du bist ein Gentleman durch den Heiligen Geist. Ich gebe euch ein Fleisch in das Herz und ich schreibe mein Gesetz in euch, sagt Gott. Aber in den anderen großen Religionen, da musst du etwas leisten. Und bei Gott, du empfängst, wirst überschüttet. Dieser mein Sohn war tot und ist jetzt lebendig. Jetzt wird ein Fest gemacht, ein Freudenfest. Dort menschliches Tun, hier göttliches beschenkt werden von oben. Dort verdienst hier Gnade. Dort musst du etwas tun und etwas beweisen. Und wenn du Kind Gottes geworden bist, musst du nicht mehr beweisen, du bist sein Eigentum. Du bist ein Kind Gottes. Du lebst unter der Gnade. Wahres Christentum ist, aus der Gnade herauszuleben. Und das ist Kriegserklärung an alle Leistungsreligionen, an die ganze Werkgerechtigkeit. Du lebst aus der Gnade, aus der Barmherzigkeit Gottes, aus der Liebe Gottes. Und das Evangelium ist eine Botschaft der Liebe. Jesus sagt, wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da fließt Liebe, diese Ströme, die Gott gewirkt hat. Gott setzt etwas frei in deinem Leben. Da bricht eine Quelle auf, das ist eine Freisetzung. Plötzlich kannst du lieben, auch die, die so unsympathisch sind. Verstehst du, die musst du nicht bekämpfen. Und da musst du nicht ein Kreuzzug gegen sie starten oder etwas unternehmen. Nein, du kannst lieben. Diese Ströme fließen aus dir. Deine Umgebung spürt etwas, hier ist Überschwemmung, der Liebe Gottes. Das Land wird erfüllt von der Herrlichkeit des Herrn. Und es gibt keinen Ersatz für dieses persönliche innere Wirken Gottes in uns. Kein Ersatz für dieses persönliche Zeugnis des Heiligen Geistes. Das wirksamste Leben ist das persönliche Leben, Gott auszuleben. Das ist wahres Christentum, ist nicht Religion. Mein Bekenntnis ist, Christus auszuleben. Diese Grundkraft Gottes, und weißt du, was die Grundkraft Gottes ist? Die Liebe. 1. Korinther 13. Diese Gotteserfahrung, die du und die ich, die wir alle brauchen, nach der wir uns alle sehnen, ist die Liebe Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, diese Liebe anzunehmen, diese Liebe zu erleben. Seit der Erscheinung Jesu in dieser Welt gibt es nichts Vergleichbares mehr, die Liebe Gottes. Der Sünder wird geliebt, der Kranke wird geliebt, der Aussätzige wird geliebt, der Ausgestoßene wird geliebt, der Unterprivilegierte, der wird geliebt von Gott. Er hat uns angenommen, als wir noch Sünder waren. Echtes Christentum ist das Erlebnis der Liebe Gottes. Weißt du, wir philosophieren über Gott, bis wir die Liebe Gottes erleben. Und weißt du, wie Gott uns seine Liebe erfahren lässt? Er lässt uns plumpsen. Weißt du, was es ist? Fallen. Und dann merkst du, nicht meine Gerechtigkeit, nicht meine Anstrengung, nicht mein guter Wille, nicht meine guten Vorsätze, die Liebe Gottes ist es, was mich wieder auf die Beine bringt. Die Liebe Gottes ist es, was mich trägt. Die Liebe Gottes ist es, was mich hält. Und wir müssen alle diese Liebe Gottes erleben, sonst kommen wir nicht durch. Aber das ist wahres Christentum, echtes Christentum. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Wir sind des Herrn. Es ist der wahre Glaube, der sich aus der Liebe Gottes manifestiert und entwickelt. Das ist die wahre Ethik, die wir wahren. Weißt du, du kannst dich anstrengen, so viel du willst, aber wenn du die Liebe Gottes nicht erlebt hast, bei dir selber höchstpersönlich, und nicht weißt, ich bin von Gott geliebt, durch und durch, ich bin sein geliebtes Kind, kannst niemand anders lieben, kannst auch Gott nicht lieben und so weiter. Und diese Gebote, die Gott uns gegeben hat, 2 Gebote haben die Christen und die gibt es sonst keine andere mehr und es ist auch, alle anderen sind unnötig. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann erfüllst du alle Gebote und dann kannst du leben, so wie du willst. Kannst du tun, was du willst. Bist immer richtig. Liebe Gott. Und wenn du anfängst, Gott zu lieben, das ist wahres Christentum, Gott zu lieben, ist eine Herzensangelegenheit. Jemand sagte einmal im Konfuzius, also von Konfuzius, seine Ideen, seine Lehren sind sehr gut, aber dort fehlt die Kraft, um sie zu erfüllen, diese Ethik. Weißt du, du findest in den Religionen gute Ansätze, aber die Kraft hast du nicht zu erfüllen. Und erst die Liebe ist es, die Liebe, die durch den Heiligen Geist ausgegossen ist in unseren Herzen, befähigt uns, das Unmögliche zu tun. Das Unmögliche zu tun. Auch Buddhismus hat sehr viele wunderbare, edle Züge, aber dort fehlt Saft und Kraft. Streng dich an im nächsten Leben. Du musst warten immer auf das nächste Leben. Aber der Heilige Geist dringt und treibt uns. Nur Jesus kann uns sagen, wer an mich glaubt, von des Leibe fließt Saft und Kraft. Da ist Strom da, da ist Spannung da, da ist Leben da, da ist Herrlichkeit da. Und kannst du mit dem Apostel Paulus sagen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ich vermag alles. Das kann keine andere Religion dir geben. Kein anderes Bekenntnis, keine andere fromme Lebensweise schaffen. Egal wie gut die Anleitungen sein mögen. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus Jesus. 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7. Gott hat uns gegeben den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Weißt du, du wirst beschenkt von Gott mit der Kraft der Liebe, mit dem Geist der Besonnenheit und mit dem Geist der Kraft. In der Bibel heißt es so schön, seid Täter des Wortes. Denkst du, das musst du sein? Vergiss es. Ich will jetzt dich, dein Glauben erschüttern an diesem Punkt. Seid Täter des Wortes. Weißt du, wer der größte Täter des Wortes ist? Gott selbst. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Gott ist es, der alles vollbringt, der uns das Wollen schenkt und das Vollbringen gibt. Gott selbst ist der Täter. Und weil Gott an dir etwas tut und getan hat, kannst du auch wieder was für Gott tun. Sonst kannst du es nicht, sonst schaffst du es nicht. Weißt du, er ist der, das Vollbringen und schenkt und das Wollen schenkt und so weiter. Diese Gabe Gottes, dieser Geist Gottes, diese Kraft von oben macht dich leistungsfähig, macht dich produktiv. Eine heidnische Frau kam einmal zu einem Missionar und bat um die Medizin. Und zwar, die den schlechten Charakter und die böse Zunge ihrer Nachbarin geheilt hat. Sie möchte auch die Medizin haben. Das war Abendmahl. Und sie sagt zum Missionar, geben Sie mir auch die Medizin, die Sie meiner Nachbarin gegeben haben, die also von dieser bösen Zunge und der Böswilligkeit geheilt worden ist. Abendmahl heilt nichts, aber es ist ein Mittel. Und wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, hat kein Teil an mir. Also es geht wieder um Jesus. Wir haben heute Abendmahl. Es geht wieder um Jesus. Also deine böse Zunge, dein böser Charakter wird geheilt, indem Jesus in dein Leben hineinkommt. Wie auch immer. Du brauchst diese Bluttransfusion. Diese Bluttransfusion von oben. Wenn wir Jesus aufnehmen, wie viele ihn aufnahmen und wenn du das wirklich heute Morgen buchstäblich nimmst, ich nehme Jesus jetzt auf in mir, wirst du es erleben, dass es bewirkt. Wird unser schlechter Charakter geheilt, unser böser, hitziger oder was weiß ich, welcher Art auch vom Temperament gezügelt wird. Negative Gefühle werden uns genommen, der Hass, die Eifersucht, die Bitterkeit. Weißt du, da wird dieses Böse geheilt, wenn Jesus in deinem Leben kommt. Werden deine sündigen Gewohnheiten ausgelöscht, deine Süchte, dein Leben kommt in Ordnung, dein inneres Leben. Und so erst, wenn es hier innen drin Ordnung ist, ist auch draußen Ordnung. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Das ist wahres Christentum. Immer von Jesus abhängig sein, süchtig nach Gott. Noch eine kleine Geschichte. Zu einem Missionar in Afrika, im Kongo-Gebiet, kam ein Eingeborener, ganz aufgebracht und sagt, ich bin so traurig, so geschockt und so weiter. Mein mutiger, tapferer, kampferprobter Hund ist verdorben worden. Er sagt der Missionar, ja, wie denn, was ist da passiert? Er sagt, ja, was, wissen Sie, ich habe meine Bibel gelesen, Neues Testament gelesen und während ich mein Neues Testament lese, kommt dieser, mein Hund, mein kampferprobter und mutiger Hund und reißt mir das Neue Testament aus der Hand, zerfetzt es und frisst es auf. Also einige Seiten frisst es auf und gerade die Seiten, wo es von der Liebe und von der Güte steht, hat er aufgefressen. Und Missionar, was soll ich machen? Jetzt sitzt der Hund vor mir und ist ganz still und ruhig und ist nicht mehr kampferprobt. Und ich brauche den Hund auf die Jagd. Jetzt liegt er da, jetzt hat er die Seiten aus dem Neuen Testament, wo gerade von der Liebe und von der Güte drin steht, die hat er gefressen. Also der Kampf, den Kampfgeist hat er verloren. Es mag für diesen Bruder sehr interessant gewesen, also praktisch merkwürdig, aber du siehst, wie die Eingeborene manchmal denken, jetzt ist der Hund unbrauchbar, er sitzt nur noch da und jagt nicht mehr. Wenn Jesus in dein Leben kommt, löst er dich ab von all diesen negativen Eigenschaften, Tugenden. Also für mich war das nur interessant, was so alles die Eingeborenen manchmal denken. Er ist es, der lebendig macht, nicht Stück Papier, die Botschaft von Christus. In Römer Kapitel 7, wir sind nicht mehr Diener des alten Wesens, des Buchstaben nach, sondern im neuen Wesen des Geistes. Und dann, wenn ich Römer 8 lese, weißt du, Römer 8 ist so ein Hymnus, ein Loblied auf den festen Glauben der Liebe Gottes. Wer kann uns von der Liebe Gottes trennen? Wer kann uns von der Liebe Gottes wegbringen? Wahres Christentum ist von Gott geliebt, von Gott angenommen, von Gott gewollt. Ist also ein persönliches Verhältnis mit Gott zu haben. So ein intimes Verhältnis. Es geht niemand was anderes an. Da ist nicht irgendwie Erfüllung von Zeremonien und Forderungen und so weiter, sondern da ist gelebtes Leben, die Liebe Gottes. Und dann weißt du, alle Dinge dienen mir zum Besten. Echte Christen sind Heilige. Sie leben nur noch für Gott und nur noch aus Gott und nur noch mit Gott. Das sind echte Heilige, die nur noch für Gott, aus Gott und zu Gott leben. Echte Christen sind echt authentisch. Sie sind in Übereinstimmung mit Gott und an ihren Früchten erkennst du. Weißt du, du erkennst einen wahren Christen nicht an seinen Gebeten und Sprüchen und Gefasle und Gesänge und so weiter. Du erkennst den wahren Christen, lebte das. Und weißt du, eines dieser Zeichen ist Liebe. Liebe, Liebe. Nicht die Erkenntnis, was er über Gott alles weiß. Meine Bibel sagt, 1. Korinther 13, alles hört auf. Glauben hört auf, Zeichen hören auf, Wunder hören auf, Erkenntnis hört auf, Hoffnung hört auf. Alles hört auf, alles Religiöse, was wir so als Religion haben, alles hört auf. Eines bleibt, Liebe. Eines bleibt, Liebe. Wahres Christentum ist nicht Theorie, was man so glaubt und für wahr hält und für richtig hält. Wahres Christentum ist sichtbar gelebter Gott. Und dass wir beweisen, du, ich liebe, vergebe, ich trage. Liebe wirkt sich also in Vergebung, im Tragen, im Erdulden. Ja, die Liebe. Ich könnte jetzt eine Predigt 1. Korinther 13 halten, aber lies das mal selber durch, was die Liebe. Die eifert nicht, die beneidet niemand, die ist auf niemand eifersüchtig. Wahres Christentum ist Liebe. Und das Zeichen der ersten Gemeinde war, wir haben sie sich so lieb. Da hat niemand gesagt, das ist mein Haus, mein Auto, meine Schuhe, meine Klamotten. Sie hatten alles gemeinsam. Zeichen der Liebe. Da hat niemand behauptet, also wir. Nein, sie hatten alles gemeinsam. Sie waren ein Herz und eine Seele. Das war lebendiges, echtes, wahres Christentum. Wir haben die sich so lieb. Das ist das Markenzeichen des wahren Christentums, Liebe. Wir können mit dem Mund sehr viel sagen. Aber wie sind die Taten? Was kann Gott durch uns bewirken? Weißt du, dass du jemand liebst, weißt du, der dich unterstützt, der für dich betet, der dich trägt, der dir hilft, der dir was spendet und so weiter. Das ist kein großes Stück. Aber die zu lieben, die unsympathisch sind, die dir nur Hindernisse machen, die dich nur bekämpfen, die dich verleumden, die Rufmord gegen dich begehen. Und die zu lieben und zu sagen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Die Liebe. Aber du kannst nur lieben, wenn du von Gott geliebt wirst. Nur die von Gott Geliebten, die fangen an, richtig zu lieben. Im wahren Christentum, ich diene Gott nur, weil er mir zuerst gedient hat. Weil Gott mich zuerst geliebt hat. Im wahren Christentum steht die Liebe über den Glauben, über die Hoffnung, über Erkenntnis, über alle Gaben. Im wahren 1. Korinther 13. Die Liebe übertrifft alles. Liebe ist sogar mehr als Wissen, sogar im Natürlichen. Weißt du, du kannst manchmal nicht erklären und nicht sagen, du bist geliebt und du liebst weiter. Das ist diese Doppelerfahrung der Liebe. Das gibt Atmosphäre, Wärme. Das gibt Geborgenheit. Das ist das, wonach sich die Menschen heutzutage sehnen. Die Menschen haben heute so viel Wissen, so viel Erkenntnis, so viele Möglichkeiten. Aber was die Menschen heutzutage nicht haben, ist Liebe. Und ich möchte den Heiligen Geist bitten, Heiliger Geist, hilf uns heute Morgen, dass wir Liebe produzieren, dass die Liebe an unserem Leben erwächst und reift. Liebe muss wachsen und ausreifen und dann zu einer Frucht werden im christlichen Leben. Es ist nicht nur als so ein Geschenk Gottes, sondern auch eine Frucht. Im wahren Christentum, da kommt alles von drüben und offenbart sich hier im Diesseits. Je mehr ich Gott anschaue, je mehr ich mit Gott wandle, je mehr ich mit Gott lebe und so weiter, desto mehr hingegebener bin ich ihm. Der größte Feind oder größte Probleme kriegen wir, wenn wir immer nur auf die Welt schauen, auf die Menschen schauen und nicht auf Gott schauen. Da kriegen wir die größten Schwierigkeiten. Da ist der Feind, wo er da ist und wo er uns zu Fall bringt. Der Herr will uns aus der Trübseligkeit rausnehmen und uns zu rechten Optimisten machen, die einfach die Liebe glaubt alles, die Liebe duldet alles, die Liebe erträgt alles, die Liebe schafft alles. Bei der Liebe ist alles möglich. Wahres Christentum. In Römer 8 findest du das alles. Wenn wir Gott lieben und Gott uns liebt und von Gott geliebt, wir wissen, dann merken wir, schaffen wir. Aber in dem Augenblick, wo der Teufel es fertig bringt, einen Keil zu treiben in der Liebe. Und da hört der Segen Gottes auf, da hört die Herrlichkeit Gottes auf. Ich denke nur an die Urgemeinde. Nur die hebräischen Juden und Christen und die griechischen Christen, die haben plötzlich, ja, der kriegt mehr, guck mal, der hat eine Wurst mehr. Oder ein Schnitzel mehr. Und schon gab's Neid und Eifersucht und weißt, was dann passierte? Die Herrlichkeit Gottes zog sich zurück. Die Herrlichkeit Gottes zieht sich aus unserem Leben zurück, wenn wir die Liebe verlieren. Auch gegen die hebräischen und gegen die griechischen Christen. Und das passiert in der Gemeinde. Und die Erweckung hört auf, wenn die Liebe aufhört. Der Segen hört auf, wenn die Liebe aufhört. Die Herrlichkeit hört auf, wenn die Liebe aufhört. Wir müssen mehr haben, als was die toten Religionen haben. Liebe. Und ihr habt empfangen den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und weil Gott dich liebt, kannst du lieben. Du kannst jeden annehmen, weil Gott dich angenommen hat. Du kannst jeden verstehen, weil Gott dich versteht. Du platzt manchmal. Weißt du, wir sind lebendige Menschen. Wir sind nicht tot. Und wir regen uns auf. Aber die Liebe korrigiert uns wieder. Die Liebe ist es. Da wird einfach rot unterstrichen, was falsch geschrieben ist. Wie im Computer, also eine Korrektur. Da wird es unterstrichen falsch. Also da muss gucken, da stimmt irgendwas an diesem Wort nicht. Da ist ein Buchstabe zu viel oder zu wenig. Oder falsch gesetzt. Und die Liebe ist, was dein Leben korrigiert. Was Gott heute sucht, Gott sucht heute Liebhaber. Die Welt braucht Liebhaber. Wahre Anbeter, Gottes wahre Gläubige und wahre Menschen, die einfach sich Gott hingeben, die nicht mehr auf sich schauen, sondern auf Gott und nicht mehr fragen, was verdiene ich, was springt mir dabei raus oder was habe ich davon? Die Liebe fragt nicht, was habe ich davon? Die Liebe gibt. Und wir wollen anfangen zuerst mal, was habe ich, wenn ich Gott diene? Ich habe aufgehört, Gott zu dienen und zu fragen, Gott, was habe ich davon, wenn ich dir diene? Ich habe gar nichts. Und ich will auch gar nichts von Gott haben. Ich will gar nichts von Gott haben. Ich will Gott nur lieben, Gott preisen, Gott anbeten. Ich will ein Liebhaber Gottes sein, mich in Gott verlieben. Und als Nebeneffekt habe ich alles, was ich brauche. Das ist nur ein Nebeneffekt. Aber ich muss zuerst einmal meine Liebe zu Gott haben. Gott will nicht deine Eigenschaften, deine Tugenden haben, deine Taten, deine Werke. Also Gott, ich habe jetzt gebetet, gefastet und ich habe gepredigt und ich habe dies und jenes getan. Gott will das. Gott sagt, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Gott will geliebt werden. Jesus will geliebt werden. Der Heilige Geist will geliebt werden. Liebst du mich? Fang an, Gott zu lieben. Dann wird deine Ehe in Ordnung. Dann wird deine Familie in Ordnung. Dann wird deine Gesundheit in Ordnung. Dann wird dein Portemonnaie in Ordnung. Dann kommt deine Arbeit in Ordnung. Da kommt alles in Ordnung, wenn du anfängst, Gott zu lieben. Weißt du, dann bist du der beste Mitarbeiter. Der beste Mensch. Und die Welt braucht Menschen, die besser sind, als die anderen Menschen sind. Das kann nur geschehen durch die Liebe. Die Liebe Gottes drängt uns also. Weißt du, die Liebe Gottes drängt dich, dass du plötzlich jemanden siehst, wo in Not ist, dass du dann hingehst und hilfst. Weißt du, und was tust? Die Liebe drängt es. Wirst du von der Liebe getrieben, dann bist du auch vom Geist getrieben. und vom Geist geleitet. Und wenn die Liebe dich da leitet und treibt. Lass uns aufstehen, lass uns ins Gebet gehen und lass uns Gott bitten, gieße aus den Geist der Liebe in unsere Mitte, in diese Welt, in Deutschland, in Berlin und wo auch immer die Menschen sind. Herr, wir brauchen mehr Liebe Gottes. Die Welt braucht mehr die Liebe Gottes. Dann werden die Wunden heilen, da werden die ganze Vergangenheit aufgearbeitet und zwar liebevoll. Herr, wir brauchen die Liebe Gottes. Und das wahre Christentum ist Liebe. Lass uns zusammen sagen, das wahre Christentum ist die Liebe Gottes. Und wer kann uns scheiden von dieser Liebe? Weder Vergangenes, Gegenwärtiges oder Zukünftiges. Etwas Hohes oder Niedriges. Oder irgendeine andere Kreatur. Niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Vater, ich danke dir, dass diese Liebe Gottes so stark ist. Sie trägt uns, sie hält uns und sie macht uns stark, auch wenn wir Dinge erleben, die uns niederdrücken, uns fertig machen und jede Hoffnung nehmen. Die Liebe glaubt alles, die Liebe hofft alles, die Liebe duldet alles, die Liebe versteht alles, die Liebe deckt sogar der Sünde Menge. Vater, ich danke dir, dass diese Liebe jetzt ausgegossen wird. Heute Morgen, ich spüre, dass der Strom der Liebe Gottes ausgegossen wird. Und von deinem Leibe werden, nachdem diese Liebe ausgegossen worden ist, von deinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und deine Umgebung wird plötzlich Liebeswasser trinken. Liebesströme empfangen. Deine Umgebung wird so von der Liebe Gottes erfüllt werden. Da blüht alles besser, da singt alles besser, da glänzt alles besser. Du wirst sehen, was die Liebe Gottes alles bewirkt. Da schmeckt alles sogar besser. Die Liebe Gottes. Die Liebe ist es, was uns zusammenhält. Geschwister, die Liebe Gottes. Und Gott zeigt mir, von unserem Leibe müssen Ströme der Liebe Gottes fließen. Das ist wahres Christentum. Ströme der Liebe Gottes. Dass wir nicht hart sind. Gott will uns ein weiches Herz geben. Die Liebe gibt uns ein weiches, feines, sensibles, empfindsames Herz. Wir werden Gentlemen sein. Oh, wenn die Liebe Gottes uns erfüllt. Und wir werden ein anziehendes Wesen haben. Die Liebe ist immer anziehend. Hass treibt die Leute davon. Neid und Eifersucht jagt die Leute davon. Aber die Liebe zieht sie an. Verliebte, die wollen nur zusammen sein. Und die Liebe Gottes ist es, was uns zusammenhält. Vater, danke, dass diese Liebe uns von dir geschaffen wird. Wir können die Liebe nicht produzieren. Ist nicht einfach ein Produkt dieser Welt. Die Liebe ist eine Gabe Gottes, ein Geschenk Gottes. Und Gott hat uns gegeben den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Danke für diesen wunderbaren Geist Gottes heute Morgen. Amen.